Kinderradio.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten und damit zur vorerst letzten Folge von Kinderradio Dreieckländchen.
Mein Name ist Silvia.
Und mein Name ist Keks. Und wir begleiten euch heute wieder durch die Sendung.
In diesem Radioprojekt wollen wir uns kindgerecht verschiedenen Formen von Diskriminierung, also der Ungleichbehandlung von Menschen, annähern und gemeinsam mit Kindern Radio machen und so ergründen, wie Medien überhaupt funktionieren. So soll es den Kindern möglich sein, in Zukunft besser zu erkennen, wenn etwas nicht stimmt, wenn etwas falsch dargestellt ist und überhaupt auch dazu anregen, selber Medien zu machen. Der Begriff dafür heißt Medienkompetenz.
In der letzten Sendung beschäftigen wir uns mit Geld und damit, dass Menschen, die weniger davon haben als andere, vor besonderen Herausforderungen stehen und auch ungleich behandelt werden. Wir fragten uns in unserer Kinderradiogruppe, was uns wichtig ist und auf was wir verzichten würden, wenn wir es müssten. Die Kinder von Kinderradio Dreieckländchen führten auch ihr erstes richtiges Interview zu diesem Thema. Natürlich gab es auch wieder eine Kurzgeschichte, Musik und einiges mehr. Wie beispielsweise das Interview über Kinderarmut. Insgesamt haben wir uns ein Bild darüber gemacht, was das, was Erwachsene Klassismus nennen, eigentlich ist und auch, was man dagegen tun kann.
Heute wird es um jüdische Menschen gehen, Erwachsene und Kinder. Viele von ihnen sehen sich Anfeindungen, Bedrohungen und Beleidigungen ausgesetzt. Manche Menschen verbreiten Lügen über jüdische Menschen und wie jüdische Menschen leben und sie sind fies zu ihnen. Alles nur, weil sie jüdisch sind.
Was damit anfängt, wenn diese Menschen böse und gemein zu jüdischen Menschen sind, kann schnell zu gewaltvollen Taten werden, bis hin zum Mord. Wir sprechen hier von antisemitischen Handlungen. Dazu später aber mehr. Denn diesmal werden wir anders vorgehen als in den Sendungen zuvor. Weil viele Menschen gar nicht wissen, was jüdisch sein überhaupt bedeutet, werden wir das gemeinsam herausfinden. Wir hören dazu Aufnahmen aus der jüdischen Schule in Frankfurt, der Lichtigfeld-Schule, in der Silvia und ich waren. Und selbstverständlich haben wir uns auch mit unserer Kinderradiogruppe von Kinderradio Dreieckländchen mit Judentum und Jüdischsein beschäftigt. Und wie sich das anhört, werdet ihr gleich erfahren.
Eine Kurzgeschichte gibt es natürlich heute auch wieder, und zwar passend zu Chanukka, dem jüdischen Lichterfest, das gerade gestern Abend begonnen hat und es dauert 8 Tage. Und wir stellen euch das Projekt Miete Jew vom Zentralrat vor. Bei Miete Jew, das heißt eigentlich Miete einen Juden oder eine Jüdin, da werden Begegnungen mit jüdischen Menschen ermöglicht, weil sie im Alltag heute in Deutschland ziemlich selten sind.
Außerdem hören wir gegen Ende dieser Sendung auch noch die Definition, was Antisemitismus eigentlich bedeutet, in leichter, kindgerechter Sprache.
Aber zunächst mal stellen wir uns die Frage, was ist eigentlich jüdisch? Das haben wir unsere Kinderradiogruppe gefragt und haben uns verschiedene Dinge angeschaut, angefasst und auch ausprobiert.
Letztes Mal habe ich euch gefragt, ob ihr was über jüdisch wisst.
Ich weiß gar nicht über jüdisch.
Eben, das ging aber allen so. Und dann dachte ich, jetzt bringe ich mal Sachen mit, weil ich bin nämlich jüdisch. Und dann kenne ich mich ein bisschen aus und habe auch ein paar Sachen daheim. Weil ich öfter mal mit Kindern und Erwachsenen was mache, was ist eigentlich jüdisch.
Von dem vielfältig bedeckten Tisch nehmen die anwesenden Kinder nach und nach Dinge in die Hand und Lennon beschreibt das, was er und seine Schwester Uma gerade untersuchen.
So kleine Figur, halt so eine große Figur und die kann man aufmachen Und dann sind da immer weitere, die man aufmachen kann, da drin.
Ja, guck mal, wie weit es geht.
Warte,
bis,
warte.
Bis zur kleinsten Figur.
Ich will noch mal aufbauen. Ich will gleich, dass ich zählen kann.
Dieses ganze System mit so Figuren heißt Matrioschka. Aber das ist eine ganz spezielle Matrioschka. Die kommt nämlich aus einer Stadt und die heißt Birobidzhan. Und die ist nur ungefähr 70 Kilometer von der Grenze von China entfernt. Und eine Freundin von mir hat mir das von da mitgebracht. Das ist nämlich eine jüdische Matrioschka.
Darf ich den?
Mach's mal ganz auf.
Also einer?
Der erste, ja. Du kannst da zusammenbauen, Oma. Guck mal, immer die auseinander sind.
Und dann zwei, drei.
Genau, das kann man so drehen, dass das eine richtige Figur gibt.
Vier.
Und
das ist richtig.
Genau. Die erste Figur.
Das ist die zweite.
Dann die zweite.
Das ist nichts.
Doch.
Die sehen unterschiedlich aus. Manche sind Jungs und manche sind Mädchen.
Und es gibt im Jüdischen verschiedene Richtungen.
Ich mache noch das Kleine.
Zum Beispiel liberal und orthodox. Das ist das Süße. Und die Matrioschka, die ganzen Figürchen, die da sind.
Das ist die kleinste.
Das ist das Baby. Die haben orthodoxe Kleidung an. Das ist zum Beispiel ein Mann, der ist orthodox jüdisch gekleidet. Das sind nicht so viele, aber manche schon. Und guck mal hier, der hat hier an der Seite bei den Ohren wie so Zöpfe, die heißen Pelies. Und da ist der Brauch, dass man ab 3 Jahre, wenn du jetzt ein Junge wärst, weil das ist was nur Jungs machen und Männer, dann würdest du jetzt die Haare immer wachsen lassen. So an der Seite, an der Schläfe. Aber die anderen einfach irgendeine Frisur, die du halt machst. Und das ist ein Brauch bei einer bestimmten Richtung von orthodoxen jüdischen Leuten.
So, ja.
Und diese Zöpfe heißen Pelies. Aber wenige Juden haben das nur. Die, oder Schläfenlocken.
Die haben dann ja ewig lang, wenn die das immer
wachsen. Na, die wachsen dann nicht so. Die wachsen. Die werden nicht geschnitten, aber die hören dann irgendwann dann auf. Die wachsen nicht wie die anderen Haare. Das ist wohl ein Musiker, hat er eine Geige. Es gibt auch jüdische Leute, die Geige spielen, aber auch nicht so viele Leute, die Geige spielen. Es gibt aber Menschen, die denken, alle jüdischen Kinder lernen Geige. Aber das ist nicht so. Und er hat hier auf dem Kopf was, einen speziellen Hut, sowas. Und das heißt Kippa. Und das kann man sich auf den Kopf setzen. Und bei Orthodox machen das nur Männer und Jungs. Und bei liberal, wo ich dabei bin, auch Frauen und Mädchen. Und wenn ich im Gottesdienst bin oder beim jüdischen Fest, habe ich auch eine Kippa.
Was bringt das? Hä?
Das ist ein Zeichen. Zum einen waren Hüte in der ganzen Geschichte immer eine sehr wichtige Sache. Es durften zum Beispiel gar nicht alle Leute so vor 300, 400, 500, 600 Jahren so einen Hut aufsetzen, wie sie wollten. Die mussten bestimmte Hüte aufsetzen, damit man erkennen kann, zu wem die gehören, welcher Beruf, welche Familie. Und manche durften gar keinen Hut aufsetzen, weil ein Hut war, da war man schon wer. Und es gab eine Regel für jüdische Leute, dass die so einen Spitzenhut aufsetzen mussten, die Männer. Aber das war nichts, da war man schon wer. Das war, damit man erkennen konnte, wer Juden sind. Das ist das eine. Und dann, irgendwann haben sich aber Juden gedacht, weil das steht nicht in der Tora, das ist so ein Brauch. Wir haben einen eigenen Hut, den wir aufsetzen. Und zwar immer dann, wenn man betet, wenn man ein jüdisches Fest ist, wenn man ein Gottesdienst ist. Und manche auch immer, weil die denken, ich bin immer in so einer Situation. Und die bedeutet, über mir ist noch Gott oder irgendwer, irgendwas, was größer ist als ich. Und ich soll nicht denken, dass ich als Mensch das, der Allergrößte und Allerwichtigste bin. Ich bin nur ein Teil und über mir gibt es noch Gott.
Wie Silvia schon gesagt hat, wie stellenweise auf den Matrioschka abgebildet, sehen nur wenige jüdische Menschen aus. Um sich also ein vollständigeres Bild über das Leben jüdischer Menschen machen zu können, genügt es also nicht, sich nur jüdische Dinge anzusehen. Das haben sich auch Silvia und ich gedacht und haben uns deshalb auf den Weg nach Frankfurt gemacht, wo die Lichtigfeld-Schule zu finden ist. Das ist eine jüdische Ganztagsschule.
Das ist eine Grundschule und eine weiterführende Schule, auch mit einem Gymnasium. Und die Kinder sind dort auch, wenn sie möchten, im Hort den ganzen Tag und haben viele verschiedene Dinge zu tun, nicht nur Mathe, Englisch und Deutsch lernen.
Nach einer Vorstellungsrunde erklären die Kinder, was ihre Schule so besonders macht und sie vielleicht von anderen Schulen unterscheidet.
Also bei uns lernen wir halt auch jüdische Religion und Ivrit, die Sprache, die man in Israel spricht.
Ziemlich schnell zeigt sich, neben den üblichen Fächern wie
Mathe, Deutsch, Englisch und so,
gibt es auch die sogenannte freie Arbeit.
Freie Arbeit ist, man darf sich eine freie Arbeit aussuchen und dann geht man dahin.
Also so wie zum Beispiel Tanz-AG, Chor, konstruktive Spiele in der Turnhalle. Ja, Kooperationsspiele. Ja. Was noch?
PC-AG,
Zusel-AG.
Zocken-AG.
Zocken auch?
Ja. Und halt so, du kannst dann einfach nur so malen oder halt Mal-AG.
Da geht man dann zum Beispiel in einen Raum, dem dann das gesagt wird. Zum Beispiel Chor ist hier in der Bibliothek. Es wurde eine neue AG aufgemacht. Das ist dann zum Beispiel in unserem Klassenraum. Und da ist so ein Erste-Hilfe-Kurs.
Was den Sportunterricht angeht, erklären die Kinder, dass sie beispielsweise Schwimmen und Fechten haben, was sich halbjährlich abwechselt.
Also es fängt bei uns bei den dritten Klassen an. Im ersten Halbjahr kommt darauf an, welche Klasse es ist. Bei uns zum Beispiel, wir sind die B. Bei der B ist es so, das erste Halbjahr haben wir Fechten und dann das zweite Halbjahr haben wir dann Schwimmen. Bei der C haben sie das erste Halbjahr Schwimmen und das zweite Halbjahr Fechten.
Bleiben wir beim Thema Sport. Regelmäßig finden an der Lichtigfeldschule Fußball- und auch Basketballturniere statt, was mehrere Kinder berichten. Und auch wenn manche an der Fairness und der Regelkompetenz der jeweiligen Schiedsrichter zweifeln, zeigt sich durchaus ein Wille der Schule zur Chancengleichheit.
Einmal in der dritten spielt man ein Fußballturnier und einmal in der vierten, damit man zwei Chancen hat, falls man mal in der dritten nicht gewonnen hat und dann
ein Jahr später noch
dass
mal,
man dann in der vierten noch.
Außerdem ergänzt ein weiteres Kind.
Bei unserem Fußballturnier dieses Jahr, da gibt es auch noch einen Fairnesspreis. Und diesen Fairnesspreis, der kriegt die fairste Klasse.
Für GewinnerInnen in einem Fußballturnier winken besondere Herausforderungen.
Das Coole ist, wenn man gewinnt beim Fußballturnier, dann darf man gegen die Lehrer spielen.
Und wer gewinnt dann?
Die Lehrer.
Die
Keine Ahnung.
Ja, oder die Lehrerinnen.
Ja. Die Lehrerinnen, ja.
Auch für die SchülerInnen, die außerhalb von Turnieren Fußball spielen möchten, gibt es die Möglichkeit. Bei den sogenannten Fußballpausen.
Das finde ich auch cool, weil zum Beispiel die Kinder, die jetzt nicht in der dritten sind oder in der vierten, die können in den Pausen, weil auch die dritten und vierten haben Fußballpausen, in der Sporthalle oder auch draußen Fußball spielen.
Das mehrere Gebäude und einen großen Innenhof mit unterschiedlichen Bereichen umfassende Schulgelände gibt das auch her.
Diese Schule steht nicht schon sehr lange. Wir haben noch ein anderes Gebäude. Dort haben früher die Kinder dort haben ihren Unterricht gehabt und auch manchmal in Philanthropien. Also das ist die weiterführende Schule.
Also, nach der Grundschule kommen.
Ja. Jetzt in diesem Gebäude sind halt der Festsaal, dann gibt es noch einen PC-Raum, einen eigenen Kunstraum, da haben manche Kinder machen dort Kunst, haben dort Kunst und dort ist auch Emuna Shelley. Also nach der Schule haben wir dann noch Sport.
Da gibt es auch so AGs. Zum Beispiel, ich gehe zum Theater-AG in Hörschule. Da gibt es aber noch ganz andere AGs. Bevor in Mona Chili ist, kommt erstmal der normale Hort. Das ist in der E1 und E2, weil hier bei uns auf der jüdischen Schule gehen wir früher in die Schule als bei anderen. Weil E1 und E2 ist sowas wie die erste Klasse, dann kommt die zweite, die dritte und die vierte.
Auch die SchülerInnen der Lichtigfeldschule gehen auf Klassenfahrten. Anders als bei vielen anderen Schulen gibt es jedoch einen bestimmten Ort, an den immer gefahren wird.
Also wir fahren nicht einfach irgendwo hin, sondern wir haben so einen bestimmten Ort in Bad Sobernheim. Und also da können wir halt immer hinfahren. Und es gehört halt irgendwie auch so zu der Schule.
Klassenfahrten kann man jetzt auch nicht in jeder Klasse fünfmal haben, aber also.
In der zweiten Klasse hat man keine Klassenfahrt, aber in der dritten hat man Klassenfahrt.
Ergänzt ein anderes Kind. Das Max-Willner-Heim in Bad Sobernheim ist als Gebäude der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. eng verbunden mit der Lichtigfeld-Schule. Manche Kinder würden sich aber etwas mehr Abwechslung bei Klassenfahrten wünschen.
Ich finde halt ein bisschen doof, dass wir immer, wenn wir auf Klassenfahrt, dass wir auf dieselbe Stelle fahren und nicht auf anderen. Zum Beispiel, wenn man über vierte Klasse ist, gibt es ja in manchen anderen Schulen auch so, dass man in anderen Lindershofer. Ja.
Als weitere Kritik an ihrer Schule äußert ein Kind, dass die SchülerInnen im fünfstöckigen Gebäude die Treppen nutzen müssten.
Was halt auch ein bisschen blöd ist, dass wir auch keinen Aufzug fahren können, weil manche vierten Klassen, also zwei vierten Klassen, sind direkt hier unter uns.
Ja, ein Stock tiefer, ja.
Wieder Stock. Und das ist ziemlich
doof. Gleichzeitig sind die Sicherheitsmaßnahmen in einer jüdischen Schule verständlicherweise schärfer als die an anderen Schulen. Das kriegen auch die SchülerInnen mit.
Also, was bei uns, glaube ich, auch noch anders ist, dass wir halt viel Sicherheit vor der Schule haben.
Ja. In einer Situation sei die Schülerin in der Schleuse eingeklemmt worden, berichtet sie weiter. Sie nimmt es aber mit Humor, denn einen Schaden hat sie dabei nicht genommen. Viele der anwesenden SchülerInnen berichten über eine Vielfalt an Bildungsangeboten an der Lichtigfeld-Schule und auch über Belohnungen, die über die üblichen Schulnoten hinausragen.
Einer der Fächer ist auch Sachunterricht und manchmal machen wir so welche Tests, also nicht ein Test, sondern so etwas wie zum Beispiel wir im Moment machen gerade unser Füller-Diplom. Aha. Wir machen viele Sachen, wir werden auch bald so viele Urkunden machen.
Also bei uns gibt es auch, ich weiß nicht, ob das auch andere Schüler haben, eine Mathe-Knobel-AG. Da machen wir dann so verschiedene Knobelaufgaben und wir üben auch für einen Wettbewerb namens Känguru-Wettbewerb. Und es gibt auch Kinder, die machen Pull-Out, das macht man einmal in der Woche und da macht man halt auch Referate und die sind dann in einem Schrank bewahrt. Und bei manchen sagt dann unser Bibliothekar, der das macht, auch bis da und da müsst ihr euer Referat fertig haben.
Fast wie an einer Universität, wie Silvia dann im Anschluss bemerkt. Da die Lichtigfeld-Schule eine Ganztagsschule ist, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten der Freizeit- und Pausengestaltung.
Also wir haben auch noch ein Festsaal, da feiern wir auch Feste, auch zum Beispiel einen Abschluss von den vierten Klassen. Und auch wenn es Feste gibt, gehen wir dann auch in den Festsaal und feiern. Und da gibt es halt hier noch die Bibliothek,
ja.
Da gibt es ganz viele Bücher und da kann man auch in Pausen, kann man da auch halt hingehen und lesen und malen. Da gibt es halt so einen Tisch, wo man irgendwie halt so Sachen malen oder vielleicht, wenn man irgendwas für die Schule noch machen will, ein paar Aufgaben, kann man dann auch da sich hinsetzen und uns halt das machen.
Es gibt beispielsweise die sogenannte Spielzeit an mehreren Tagen in der Woche. Am Freitag weicht dieser etwas von den anderen Tagen ab. Warum das so ist, werdet ihr später erfahren. Bei der Spielzeit kann man beispielsweise mit Lego spielen.
Bauen wir Höhlen auch aus Duplo oder aus Matratzen und so. Und danach haben wir auch Kunst. Haben wir auch manchmal freimalen, da malen wir, was wir wollen. Da macht unser Lehrer auch immer an die Tafel Sachen, was wir abmalen können. Und das finde ich schön.
Das gefällt dir gut. Mhm. Mhm.
Was vielleicht auch nicht alle Schulen haben, ist, dass die Lichtigfeld-Schule eine eigene Schulhymne hat. Und die geben die SchülerInnen, die an dem Radioprojekt teilgenommen haben, nun zum Besten.
Unsere Schule hier in Frankfurt, jüdisch leben, lernen, lachen, lesen, sie. Kleine Pflänzchen wuchs heran und sehen, wie groß wir heute sind. Bitte, wer Lichtigfeld. Lichtigfeld, Shalom, Torah, Abba. Hey, we are proud to be a part of it. Lichtigfeld, Shalom, Torah, Abba. Hey, we are proud to be a part.
Zurück an der Lichtigfeldschule erklärt ein Kind, dass sich die mehrmals in der Woche stattfindende Spielzeit am Freitag unterscheidet. Und zwar dadurch, dass...
Und dann können wir mit unseren Spielzeugen, die wir mitgebracht haben, spielen. Aber es gibt halt eine Regel, dass man zum Beispiel keine elektronischen Spielsachen mitnehmen kann. Man darf auch keine Handys oder Smartwatches im Unterricht benutzen.
Ja, ja. Das kenne ich.
Da am Samstag jüdische Menschen den Schabbat feiern, hat die Lichtigfeldschule am Freitag kürzer geöffnet. Die SchülerInnen erklären, wieso sich der Tag von den anderen Schultagen unterscheidet und worin.
Als Gott halt die Welt gegründet hat, hatte er auch einen Ruhetag, hatte er halt eine Pause und wir haben halt zwei Kerzen, eine Chalas und das ist so ein Rotgebäck und Traubensaft, also als roter Wein.
Also wenn die 4C Schabbat hat, auch andere an dem Tag, am Freitag in der zweiten Stunde, da kommt dann halt auch so die Direktorin der Schule oder auch halt die Vertretung der Schulleitung, Frau Anschel und Frau Klein. Und die sagen dann Shabbat Shalom und dann kommt da irgendwie
auch Shabbat
so,
Shalom, oder?
Ja, und was ich am lustigsten finde, wenn man auf die Toilette geht, dass dann da auch Musik kommt.
Auch in der Gruppe von Kinderradio Dreieckländchen hatten wir es über Schabbat.
Hier, das hat was mit Schabbat zu tun. Schabbat ist Samstag, wie heute. Und das ist für Juden ein besonderer Tag. Und wenn der Schabbat anfängt, am Freitagabend, alle jüdischen Tage fangen abends an. Nicht morgens. Und hören abends auf. Alle islamischen Tage auch. Und wenn der Schabbat aufhört und es schon dunkel ist, dann gibt's was, das heißt Haftalah, auch wieder mit Kerze und mit Riechen und mit Wein oder Traubensaft. Und mit dem Riechen gibt's auch verschiedene Gegenstände, wie man das machen kann
ich
mit dem Riechen. Riech mal, Nelken. An dieser Zeremonie, wenn der Schabbat zu Ende ist, dann riecht jeder an was Besonderem und man sagt, die nächste Woche, die jetzt angefangen hat, die soll so schön riechen, wie der Schabbat gerochen hat. Bei jemand, der auch Künstler ist, der heißt Richard Ernst, der macht aus so Dosen eine jüdische Riechdose für Haftalah, die man braucht, wenn man dem Schabbat am Samstagabend, wenn es dunkel ist, sagt, tschüss, schön war's, jetzt kommt wieder eine Woche arbeiten.
Aber bevor es zur Arbeit geht und eben noch Schabbat gefeiert wird, wird traditionell eine spezielle Backware gegessen. Diese hat Silvia für unsere Kinderradiogruppe gebacken und mitgebracht.
Der Joshua will wissen, was unter dem Tuch ist. Ich sag dir mal was, Joshua. Hier ist ein Tuch, da ist was drunter.
Und das ist ein Tuch.
Und auf dem Tuch, das ist ein sehr schönes, geschmücktes Tuch. Das habe ich auch in Prag gekauft. Welche Farben kann man da drauf erkennen?
Orange und weiß und violett und gold.
Und lecker, weiß. Magst du die Blumen lecker. Gerne essen?
Nein, lecker! 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 Lecker!
Hier, das ist eine Decke für Chalot. Und Chalot sind zwei Hefezöpfe, die werden immer am Schabbat gegessen. Aber jetzt ist gar kein Schabbat. Ich habe trotzdem eine Challah gebacken für euch. Und die ist unter der Decke, unter der Schabbesdecke, Schabbatdecke, für die Chalot. Da steht auch drauf Shabbat Shalom. Und
ich wusste
wenn wir
es.
Die jetzt aufmachen, dann sieht es so
aus.
Viele jüdische Feiertage sind verbunden mit entsprechenden Speisen. Wie am Anfang der Sendung erwähnt, läuft diese Sendung am auslaufenden ersten von 8 Tagen von Chanukka. Was das für ein Feiertag ist, erklären euch die Kinder der Lichtigfeldschule. Aber zunächst hören wir ein passendes Lied zu Chanukka, nämlich Sevivon Sof Sof Sof.
Sevivon, sof, 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 Chanukka, ucha tov, Chanukka, ucha tov, Sevivon, sof, 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 nasof, omachon, es gadol haya sham, es gadol haya sham, Sevivon.
Aber was ist das Sevivon oder Dreidel, wie das auch genannt wird? Ein Kind schafft Erklärung.
Sevivon ist so eine Art Kreisel, wo vier Buchstaben drauf sind. Nun, Gmail, Hey und Schien.
Eine Tradition besagt, dass diese Buchstaben für einen ganz besonderen Satz stünden, von dem es zwei Versionen gibt.
Manche sagen auch Neskadol Hayapo.
Weißt du, was der Unterschied ist, ob man Scham sagt oder Po?
Weil eins davon bedeutet hier und eins bedeutet dort.
Ja, also wir sagen dort, weil wir von Israel sprechen und in Israel, sie sagen hier, weil es dort passiert ist. Ja.
Der entsprechende Satz lautet also, ein großes Wunder ist hier bzw. dort passiert. Wie wird an der Lichtquellschule denn Chanukka gefeiert?
Und an Chanukka gibt es so gutes Essen. Als erstes treffen wir uns alle im Festsaal und dann kommt meistens die Schulleiterin. Ja, Schulleiterin oder wie auch immer. Und die erzählt dann irgendwas. Dann tretet dieses Chanukka Tatsage und Chor auf. Und dann gehen wir in die Klassen und dann wird da eine Klassenparty gemacht. Und in der Schule bekommen wir auch eine Chanukia. Dort bekommen wir auch ganz viele Kerzen dazu, mehr als wir brauchen. Und es gibt noch einen Shamash, mit dem zündet man dann alle anderen Kerzen an.
Die Chanukia, das ist?
Eine Art Kerzenhalter mit 9 Haltern. Wo dann man halt jeden Tag eine neue Kerze anzündet. Und in der Mitte ist dann der Shamash, das ist sozusagen die wichtigste Kerze von allen. Und mit der zündet man dann die anderen Kerzen an.
Mit den Kerzen soll die Dunkelheit vertrieben werden und deshalb bedeutet das Fest Chanukka auch das Lichterfest. Aber was ist eigentlich der geschichtliche Hintergrund von Chanukka? Ein Kind erklärt das wie folgt.
Also die Chanukka-Geschichte, die war, also die Griechen, die haben halt die Juden angegriffen und dann haben sie halt allen gesagt, du darfst nicht mehr beten und so. Und halt, die haben halt auch ganz viele Götzen in die Tempel und sowas gestellt. Und dann haben sich alle halt versteckt vor denen. Und die haben halt auch in die Synagoge sind die halt hingegangen. Und haben auch da Götzen hingemacht und auch das ganze Öl für die Menorah halt weggenommen. Die Menorah war halt auch so ein Kerzenständer, halt mit 7 Armen. Dann haben sie halt gesucht nach Öl, weil die haben es halt da mit Öl angezündet. Und haben dann auch ein ganz bisschen gefunden und es hat dann halt für 8 Tage gereicht.
Die Kinder der Lichtigfeldschule in Frankfurt haben uns sehr verschiedene Lieder vorgesungen. Dieses Lied heißt Banu Choshesh Legaresh. Es geht auch um Chanukka und es geht darum, dass jeder verpflichtet ist, einen kleinen Funken Hoffnung in seiner Seele, in ihrer Seele anzuzünden. Und wenn mehrere und viele Menschen jeder ein bisschen Hoffnung haben, dann entsteht sehr viel Hoffnung und die Welt kann ein kleines bisschen besser werden. Aber nun erstmal wieder zu unserer vierten und letzten Geschichte. Natürlich dreht es sich heute um Chanukka und heißt das Chanukka-Wunder, weil Chanukka ist das Fest der Wunder. Man weiß nie, was passiert, immer etwas Schönes.
Die Geschichte vom kleinen Chanukka-Wunder. Es war einmal ein kleines Chanukka-Wunder. Genau genommen war es wirklich winzig klein, eigentlich nur so groß wie ein kleiner Floh. Nur wenn man genau hinschaute und sich sehr bemühte, konnte man es erkennen. Jedes Chanukka-Wunder braucht einen Menschen, der es findet, damit es wachsen kann. Und wenn es dann wächst und wächst und wächst, immer größer und größer, dann können alle Menschen es mit den Herzen sehen. Und was man mit dem Herzen sieht, das bleibt für immer und ewig, auch wenn man das gar nicht mehr weiß. Aber das kleine Chanukka-Wunder war wirklich noch sehr klein und hoffte, dass bald ein Mensch kommen würde, um es zu finden. Kinder sind am besten, wenn es darum geht, Chanukka-Wunder zu finden, denn sie schauen genauer hin und wenn sie etwas finden wollen, haben sie viel Geduld und Ausdauer. Erwachsene können das eigentlich auch, aber sie vergessen immer wieder zu suchen. Dann fangen sie von vorne an und dann vergessen sie es wieder. Aber wenn sie sich sehr bemühen, können sie es auch ganz leicht finden. Es waren noch 3 Tage bis zur ersten Kerze von Chanukka und Anna und Ben freuten sich schon sehr auf das Fest. Anna war die große Schwester von Ben. Sie war fast schon 7 und ging seit 3 Monaten zur Schule. Sie konnte sogar schon richtig gut lesen und hatte auch schon mal einen Aufsatz geschrieben. Der war eine ganze Seite lang und zwar mit kleinen Buchstaben, so passte mehr auf das Blatt. Es ging um die Steinzeit. Die Lehrerin, Frau Buschikowska, hatte mit den Kindern darüber geredet, ob sie sich eine Zeit vorstellen können, die früher war. Dann sollten sie etwas darüber schreiben, über diese Zeit. Da wusste Anna sofort, dass sie über die Steinzeit schreiben wollte. Sie hatte nämlich schon im Kindergarten ein Buch darüber angeschaut und dort hatte es auch ein Projekt über die Steinzeit gegeben. Alle Kinder haben zusammen im Garten gekocht mit verschiedenen Pflanzen, die sie vorher im Wald gesammelt hatten. Dazu gab es Brennnesselsalat mit Nüssen. Anna hatte das toll gefunden und war seitdem sehr fasziniert von der Steinzeit. Sie wusste nicht so viel darüber, aber sie wusste genau, dass es noch keine Autos gegeben hatte und auch keine Handys und dass man nicht im Supermarkt einkaufen konnte. Besonders hart fand sie es aber, dass die Steinzeitmenschen, das dachte sie jedenfalls, alles mit dem Bleistift oder Kugelschreiber auf Steine schreiben mussten, weil sie auch keinen Computer hatten. Darüber hat sie dann auch ihren ersten Aufsatz geschrieben und richtig Mitleid bekommen mit den Menschen aus der Steinzeit. Anna mochte es gerne zu schreiben, aber keine Hausaufgaben, einfach nur so, wenn sie dazu Lust hatte. Außerdem konnte sie auch schon am Computer schreiben. Das ging viel schneller und man konnte die Ideen aufschreiben, bevor man sie vergessen hat. Und schon die nächste Idee da war, die man auch aufschreiben wollte. Ben war 5 Jahre alt und freute sich, weil er gerade seinen ersten Schulkinderzahn bekommen hatte. Eigentlich hatte er ja einen Zahn verloren. Aber er wusste, dass der, der den alten Zahn rausgeschubst hatte, ein Schulkinderzahn war. Man bekommt nämlich erst Schulkinderzähne, wenn man das letzte Jahr im Kindergarten ist und nicht früher. Die werden dann sogar Erwachsenenzähne, später aber erst und sie bleiben, bis man 120 Jahre alt ist. Dann braucht man ein Gebiss, aber das ist nicht schlimm, weil man das ja für sich selber machen lassen kann und es mit niemandem teilen muss. Damit kann man sogar Kekse wegknabbern, ohne dass es rausfällt. Das hatte Ben nämlich bei der Oma seines Freundes gesehen und die war, davon war er überzeugt, immerhin fast 100 Jahre alt, also mindestens über 6 Zehner alt. Ben war mächtig stolz auf seinen ersten Schulkinderzahn, obwohl er das mit dem Gebiss ganz praktisch fand, später irgendwann mal. Er hat sich fest vorgenommen, seine ganzen Schulkinderzähne zu behalten, bis er 100 war, weil sie dann ja alle Erwachsenenzähne waren und das ist schon was. Jetzt saßen Anna und Ben auf dem Fußboden im Flur. Da war genug Platz, um mit ihren Legos zu spielen. Am besten waren die kleinen Lego-Männchen und die Räder. Man konnte damit Autos bauen und auch gleich mit den Männchen losfahren. Aber es gab nur wenig Männchen und Räder, auch nicht so viele. Außerdem waren die in der großen Lego-Kiste verteilt und man musste sie erstmal finden. Immer wenn Oma und Opa oder Tante Lea zu Besuch kamen, brachten sie neue mit. Meistens einen besonderen Bausatz, zum Beispiel was von Lego Zoo oder ein kleines Raumschiff. Aber egal, was es auch für welche waren, am meisten konnte man immer die Männchen und die Räder brauchen. Und da musste man wirklich ganz schön suchen. Ben hatte eine große Feuerwehrstation gebaut und Anna versuchte, aus den Lego-Teilen einen Bauernhof zu bauen. Sie hatten die gesamte große Kiste vor sich auf den Boden ausgekippt und Anna war nun auf der Suche nach kleinen Männchen, die auf ihrem Bauernhof wohnen sollten. Sie wusste genau, dass einige davon im Haufen zu finden waren. Man musste nur gut schauen. 3 hatte sie sich bereits zur Seite gelegt und jetzt suchte sie ein 4. Das sollte mit dem Traktor fahren. Sie wühlte im Haufen herum, drehte alle großen Teile um und fand auch 1. Gerade als sie das Männchen in ihren Traktor setzen wollte, stellte sie fest, dass die anderen Männchen nicht mehr da waren. Sie schaute zu Ben, der mit seiner Feuerwehrstation beschäftigt war, und er fragte sie:
Was ist los?
Und
suchst du was?
Sie schaute genau auf Bens Feuerwehrstation. Da waren die Männchen aber nicht. Wenn Ben sie außerdem fragte, was los ist und ob sie was suchen würde, das würde er ja nicht machen, wenn er was mit dem Verschwinden der Männchen zu tun haben würde. Also suchte sie noch ein wenig bei ihren Steinen und dachte sich dann, dass sie sich wohl getäuscht hätte und noch gar keine Lego-Männchen für ihren Bauernhof gesammelt hatte. Also fing sie von vorne an und nach einigem Suchen hatte sie im Haufen wieder ein paar Männchen gefunden und sie sich zu ihrem Bauernhof gelegt. Dann musste sie aufs Klo. Hände waschen nicht vergessen und wieder zurück zum Spielen. 2 Männchen waren noch da, aber sie war sich fast sicher, dass sie doch 4 Männchen dorthin gelegt hatte. Dieses Mal fragte sie Ben direkt, ob er ihre Männchen gesehen hatte. Ben meinte,
nee,
und sagte,
vielleicht hast du sie zum Klo mitgenommen.
Anna war verwirrt. Sie nahm Spielsachen eigentlich nie mit aufs Klo, aber da sie nicht da waren, ließ sie trotzdem schnell noch einmal los, um nachzuschauen und dann gleich wieder zurück. Als sie zurückkam, konnte sie genau sehen, wie Ben eines ihrer beiden Männchen wegnahm und unter seine Jacke legte, die neben ihm auf dem Fußboden lag. Erst wollte sie es gar nicht glauben. Ben war doch der kleine Bruder und sie hatte ihm schon so oft geholfen, weil sie doch die große Schwester war. Wenn er sich zum Beispiel nicht traute zu sagen, dass er Durst hatte, wenn sie irgendwo zu Besuch waren, dann sagte er das immer seiner Schwester und sie sagte es anschließend den Erwachsenen. Außerdem hat Ben sie ja sogar gefragt, was los sei und ob sie etwas suchen würde. Sogar aufs Klo zurückgeschickt hat er sie und ihr versprochen, dass er nichts über die Männchen wusste. So überzeugend, dass Anna sogar dachte, dass sie sich falsch an ihre Männchen erinnert hat. Und nun sowas Gemeines. Sie war sehr sauer. Das eine waren die Männchen, denn es waren ja wirklich nicht viele und Ben hatte nun fast alle unter seiner Jacke. Das andere war aber, dass er sie angelogen und sogar aufs Klo zurückgeschickt hatte, so dass sie schon dachte, sie könne sich jetzt gar nichts mehr merken. Das war sehr fies. Wie sollte sie ihm denn jetzt noch was glauben? Anna wusste gar nicht, ob sie wütend sein sollte oder enttäuscht und ob sie überhaupt noch mit ihm spielen wollte. Anna und Ben haben sich schon öfter gestritten. Das war nicht schlimm, das waren sie beide gewohnt. Irgendwie war das aber jetzt was ganz anderes. Anna war zum Heulen zumute und die Lego-Männchen waren ihr schon völlig egal. Sie konnte gerade noch rausbringen:
Du bist gemein, gemein bist du. Dass du es weißt, so gemein.
Dann fing sie an zu weinen, obwohl sie das gar nicht wollte. Aber das ging automatisch, weil sie sich immer noch nicht entscheiden konnte, ob sie nun wütend sein sollte oder enttäuscht oder traurig. Es war ein arges Karussell mit den Gefühlen und ihr war alles zu viel. Und dann, ganz unerwartet, war Ben aufgestanden und zu ihr gekommen. Und bevor sie ihn wegschubsen konnte, hatte ihr Ben gesagt:
Das stimmt, das war gemein von mir, ziemlich gemein. Es tut mir leid.
Und dann? Was passierte dann? Das kleine Chanukka-Wunder, das die ganze Zeit so winzig klein in der Ecke, ganz hinten im Flur gelegen hatte, fing plötzlich an zu wachsen. Es wuchs und wuchs und wuchs immer weiter. Es strahlte in einem ganz sonderbaren Licht, das den ganzen Flur zwar nicht heller machte, aber das Gefühlskarussell von Anna fuhr plötzlich immer langsamer. Sie konnte jetzt auch genau das Gefühlskarussell von Ben sehen, aber nicht mit den Augen. Es war auch sehr schnell geworden und jetzt wurde es langsamer. Beide hatten dieselbe Geschwindigkeit und dann war ihnen sehr warm. Aber sie schwitzten gar nicht und sie hatten auch gar nicht gefroren vorher. Das Chanukka-Wunder, das nun so groß war, dass es den ganzen Flur ausfüllte, hatte die beiden wie in einer großen Seifenblase eingehüllt. Nur von außen konnte man das schöne große Chanukka-Licht erkennen. Ben hatte zugegeben, dass er gemein war, und jetzt waren die Lego-Männchen gar nicht mehr so wichtig. Anna wusste nun, dass sie Ben wieder vertrauen konnte, nur weil er es gesagt hatte. Am Morgen des ersten Chanukka-Tages kamen wie jedes Jahr Tante Lea, Oma und Opa. Tante Lea brachte dieses Mal ein ganz besonderes Lego-Spezialpaket mit. Es war eine Extra-Packung, in der nur Männchen und viele verschiedene Räder für Autos waren. Oma und Opa brachten dazu die Lego-Eisenbahn mit einem echten Zug mit Batterie. Und die vielen Männchen konnte man auf den Zug setzen und sie konnten wirklich fahren. Aber das Chanukka-Wunder war schon vorher groß geworden und ist auch nicht mehr weggegangen. Und es ist ein schönes Fest geworden.
Merli, 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 Daki, bah Chanukka, Merli, Daki, bah Chanukka, Merli, Daki, bah Chanukka, Merli, Daki. Yemei Chanukka, Chanukka,
es klang vorher an, es gibt Menschen, die ungerecht zu jüdischen Menschen sind, sie hassen und unwahre Dinge über sie behaupten und das nur, weil sie jüdisch sind oder dafür gehalten werden. Dazu sagt man, dass diese Leute antisemitisch denken oder handeln. Was genau das bedeutet, erklären uns Sabine und Max von Radio Dreieckland.
Was ist Antisemitismus?
Antisemitismus bedeutet, dass jemand Vorurteile gegen jüdische Menschen hat.
Oft wissen Menschen nicht viel von jüdischem Leben und jüdischer Geschichte, aber sie haben eine diskriminierende Meinung.
Sie diskriminieren jüdische Menschen, lehnen sie ab, mobben sie oder hassen sie sogar.
Diese Menschen nennen wir Antisemiten.
Antisemitismus hat eine lange Geschichte.
Beispiele von Antisemitismus heute?
Antisemitismus gibt es in Worten, Bildern und Handlungen. Antisemitische Taten sind zum Beispiel:
Eine Person wird angegriffen, weil sie als jüdisch wahrgenommen wird.
Eine Synagoge wird angegriffen. Eine Synagoge ist ein Gebetshaus.
Hakenkreuze werden auf jüdische Gräber geschmiert.
Menschen werden aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Judentum nicht eingestellt oder nicht befördert.
Antisemitismus kann direkt oder indirekt sein.
Er kann eindeutig oder verschlüsselt sein. Das nennt man auch kodiert.
Zum Beispiel eine verschlüsselte Behauptung über die angebliche Macht der JüdInnen über Banken und die internationale Finanzwelt.
Antisemitismus besteht aus Fake News und Gerüchten über JüdInnen.
Jetzt haben wir zumindest eine grobe Vorstellung, was Antisemitismus bedeutet. Um diese Form der Ungleichbehandlung aber vollständig zu beschreiben, reicht die Sendezeit des Kinderradio Dreigländchens leider nicht aus. An dieser Stelle sei beispielsweise auf das Bildungsangebot von An allem Schuld, wie Antisemitismus funktioniert, verwiesen. Das ist ein Projekt von Bildung in Widerspruch e.V. aus Berlin. Die ExpertInnen zum Thema Antisemitismus beschreiben dort leicht verständlich verschiedene Formen von Antisemitismus, aber auch die verschiedenen Aspekte jüdischer Identität. Das Angebot findet ihr im Internet unter an-allem-schuld.de. Wir kommen jetzt zu dem Teil der Sendung, der sich eher an ältere Kinder und an Erwachsene richtet. Der folgende Beitrag schildert ein Projekt, das auf Begegnungen zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Menschen ausgerichtet ist. Dabei wird auch Antisemitismus als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit thematisiert und das schreckliche Ereignis vom 7. Oktober 2023, bei dem bei einem Terroranschlag in Israel rund 1200 Menschen getötet und etwa 250 als Geiseln entführt wurden.
Diskriminierung entsteht nicht immer, aber häufig dadurch, dass die einen nichts oder zu wenig über die anderen wissen und sich dann zu denen unfair verhalten. Ein Ziel dieser Radiosendung sollte es daher auch sein, Wissen zu schaffen. Ein Projekt, das Begegnungen von nichtjüdischen Menschen mit jüdischen Menschen schafft, nennt sich Meet the Jew. Keks hat mit einer Ehrenamtlichen des Projekts, mit Merle, gesprochen, die das Projekt für das Kinderradio Dreieckländchen vorstellt.
Ich bin Merle, ich bin 33 Jahre und ich wohne in Hannover. Ich arbeite als Ärztin und ich bin Jüdin. Und seit ungefähr 4 Jahren mache ich freiwillig mit bei diesem Projekt Meet a Jew.
Wie bist du denn vor 4 Jahren zu Meet a Jew gekommen?
Tatsächlich kannte ich das von Freunden aus der Synagoge, die das auch schon gemacht haben. Und da habe ich mir immer gedacht, dass ich das auch mal machen möchte. Und sobald ich Zeit dafür hatte, habe ich mich dann angemeldet und habe das dann auch recht regelmäßig immer gemacht. War in verschiedenen Schulen, in Konfirmandengruppen und so weiter. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht.
In deinen Worten vielleicht, was ist denn das Projekt Meet a Jew überhaupt?
Meet a Jew ist ein Begegnungsprojekt. Also das richtet sich darauf aus, dass es dazu dienen soll, dass Menschen, nicht nur Kinder, aber hauptsächlich Kinder, Juden und Jüdinnen auch mal wirklich persönlich kennenlernen, weil es gibt natürlich wenige Juden in Deutschland einfach. Und viele Menschen hier haben noch nie einen Juden wirklich kennengelernt. Und wenn man jemanden noch nie kennengelernt hat, dann ist es auch einfacher, dass sich Vorurteile einfach aufbauen und entwickeln. Und dem soll das auch so ein bisschen entgegenwirken.
Was findest du denn an dem Projekt am wichtigsten und verfolgst du einen eigenen Ansatz?
Also am wichtigsten für mich persönlich, würde ich sagen, ist tatsächlich der Spaß dahinter. Ich finde, es macht richtig viel Spaß, immer so verschiedene Menschen kennenzulernen. Und auch ja, gerade jetzt in meinem Alter mit Mitte 30 ist man ja nicht regelmäßig irgendwie in Schulen. Und es macht einfach richtig Spaß, da mal wieder zu sein und mit so vielen Schülern und Schülerinnen zu reden. Die Fragen sind immer sehr interessant, die die Leute stellen. Gerade wenn die halt einfach niemanden kennen mit jüdischem Background, sage ich mal. Und natürlich erhoffe ich für mich auch, dass es auch irgendwie einen Unterschied macht, dass man wirklich Leute erreichen kann und dass es vielleicht dazu beiträgt, dass weniger Leute Vorurteile entwickeln beziehungsweise merken, dass vielleicht auch Vorurteile manchmal falsch sind.
Du hast erwähnt, das Projekt richtet sich vornehmlich an Kinder. Wie alt sind denn die Kinder?
Ja, also nicht vornehmlich. Es richtet sich tatsächlich an wirklich alle Menschen. Aber es ist einfach so, dass sich hauptsächlich bei uns Schulen melden. Und ich persönlich war jetzt in Klassen von 5. bis 13. Klasse. Das ist also durch die ganze Bank weg. Wie gesagt, aber auch bei Konfirmandengruppen schon. Ich war auch einmal bei einer Uni. Also das ist relativ divers und so einen richtigen Durchschnitt gibt's nicht. Ich war jetzt selber noch nie in einer Grundschule. Ich weiß gar nicht, ob da so oft Begegnungen stattfinden. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht mitbekommen.
Kannst du dir erklären, warum es bisher noch nicht so die Kontakte zu Grundschulen gibt, weil es wäre ja sinnvoll, da dann auch früh anzusetzen, weil gerade in Vorschulalter und Grundschulalter werden ja gewisse Muster in den Köpfen verfestigt.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es insgesamt oder ob das nur ein individueller Eindruck ist, also dass es nur bei mir so war, dass sich weniger Grundschulen gemeldet haben, dass es halt durch Zufall war, dass ich das weniger gesehen habe. Es gibt wohl einige Begegnungen in Grundschulen. Vielleicht kommt das, dass viele Schulen auch erst auf dieses Projekt aufmerksam werden, wenn sie sowas wirklich wie Antisemitismus behandeln. Und das vielleicht ein bisschen später drankommt. Aber das ist eine reine Vermutung. Ich weiß es tatsächlich nicht.
Blicken wir auf das vergangene Jahr nach gregorianischem Kalender. Was hattest du denn so für Einsätze und möchtest du vielleicht die einschlägigsten Erinnerungen, die du mitgenommen hast, von ihnen berichten?
Also ich hatte jetzt verschiedene Einsätze. Mein letzter Einsatz war tatsächlich in Rostock. Da war ich dann auch über 2 Tage, weil das war für eine Berufsschule und ich komme ja eigentlich nicht aus Rostock. Da bin ich dann hingefahren und habe da eine Nacht geschlafen und es waren halt an 2 verschiedenen Tagen 2 verschiedene Klassen oder Studiengruppen. Das war einfach ein sehr schönes Projekt, weil die Schülerinnen und Schüler, die ja da auch schon alle erwachsen waren, sehr viel Vorwissen eigentlich hatten zum Judentum. Das ist selten und das muss auch überhaupt nicht sein, weil darum geht es auch überhaupt nicht. Aber es war mal wirklich interessant zu erleben, wie viel die schon gelernt hatten und wie viel die schon wissen. Mein schönstes Projekt im letzten Jahr war definitiv in einem Gymnasium in der 5. Klasse hier in Hannover. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, einfach weil ich bringe immer so ein paar Sachen mit, zu verschiedenen Feiertagen zum Beispiel. Und da hatte ich auch sogenannte Dreidel mit für Chanukka. Das sind so Kreise, die man an Chanukka, was jetzt auch bald ein Fest ist, so dreht, und die haben dann verschiedene Buchstaben auf der Seite und man spielt dann immer Spiele damit und spielt traditionell um so Schokoladengeld, und das haben wir auch gemacht und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, einfach zu sehen, wie viel Spaß die Schülerinnen und Schüler dabei hatten und wie ausgelassen die waren und dass es für sie auch einfach eine besondere Stunde war, das war wirklich sehr schön.
Was sind eigentlich deine Beobachtungen, wie wird in Schulen Antisemitismus wahrgenommen?
Also bis jetzt meine persönliche Beobachtung jetzt mit Meet the Jew war, dass wirklich vielen Leuten auch bewusst ist, dass Antisemitismus ein Problem ist und dass das omnipräsent ist. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass nicht ganz bewusst ist, was auch alles schon antisemitisch sein kann. Also dass vielen gar nicht bewusst ist, dass Juden und Jüdinnen vielleicht in manchen Köpfen auch unbewusst so eine Außenseiterposition einnehmen. Oder dass viele auch automatisch beim Judentum, oder dadurch, dass sie keinen Juden oder Jüdin je kennengelernt haben, sehr schnell ein Bild im Kopf haben, was vielleicht eher so in den Medien reproduziert wird. Also die denken dann vielleicht eher an jemanden, der so ultraorthodox ist, was natürlich auch Juden und Jüdinnen sind, aber das sind nicht alle. Und viele sind dann ganz erstaunt, wenn ich zum Beispiel sage, naja, ich esse zwar kein Schweinefleisch, aber sonst achte ich irgendwie nicht so sehr auf die koscheren Essensregeln beispielsweise. Und ich glaube, viele denken, dass es automatisch so ist, dass alle Juden da das extrem einhalten, weil sie das so eigentlich nur mitbekommen, wenn das Judentum repräsentiert wird oder wenn über das Judentum gesprochen wird.
Merkst du dann einen Unterschied zwischen den Kindern, Jugendlichen und den Lehrenden an den Schulen?
Naja, ein Unterschied. Ich glaube, ein Unterschied, der auch natürlich ist, dass natürlich die Lehrer, die uns dann ja in der Regel auch eingeladen haben und das initiiert haben, dass wir kommen, die sich dafür eingesetzt haben, die haben schon oft auch einen Fokus auf Antisemitismus an sich. Das ist jedenfalls so mein Empfinden. Also die sind da geschult, die haben sich dazu informiert. Schüler und Schülerinnen sind unbedarfter. Die fragen zu allen möglichen Sachen, zum Alltag, zu den Feiertagen. Was finde ich am schönsten am Judentum? Das ist einfach etwas, was die Unterhaltung ganz oft so richtig leicht macht, wodurch auch einfach der Spaß daran entsteht.
Hast du eine Veränderung seit dem 7. Oktober 2023 wahrgenommen? Und wenn ja, wie sah die aus?
Hinsichtlich der Begegnung oder im Alltag?
Beides vielleicht.
Also im Alltag natürlich. Also so der 7. Oktober, seitdem hat sich einfach viel geändert. Man kriegt halt sehr viel mit, dass die Stimmung allgemein, dass immer mehr Antisemitismus auftritt. Ich persönlich habe manchmal Angst, irgendwie zu sagen, dass ich Verwandte in Israel habe, weil ich Angst habe, dass das mit Vorurteilen einhergeht. Ich versuche, also ich habe auch vorher nicht offen, unprovoziert, sage ich mal, thematisiert, dass ich Jüdin bin in meinem Alltag. Jetzt erwische ich mich, sage ich mal, eher dabei, dass ich auch versuche, das manchmal zu verschweigen oder zu umschiffen. Tatsächlich aber dagegen im Kontrast haben sich die Erfahrungen bei mir persönlich bei den Begegnungen gar nicht verändert. Und das ist auch etwas, was mich halt an diesem Projekt sehr glücklich macht. Also ich bin oft sehr besorgt und wenn ich dann so eine Begegnung hatte, dann bin ich immer da mit einem guten Gefühl rausgegangen, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe mich hier mit wirklich offenen Menschen unterhalten und die neugierig waren, aber wo noch nicht so Stereotype irgendwie festgesetzt waren. Und das lässt auch in mir immer noch so ein bisschen Hoffnung aufkeimen, dass es nicht alles verloren ist und dass sich noch alles zum Guten wenden kann und dass es sehr viele gute Menschen auf der Welt gibt.
Was wünschst du dir eigentlich in der Auseinandersetzung mit Antisemitismus von Teilen der Mehrheitsgesellschaft?
Also allgemein habe ich das Gefühl, dass gerade jetzt nur noch darüber geredet wird, dass angeblich Muslime per se antisemitisch sind. Also es wird nur geredet von Antisemitismus, der hier ins Land gekommen ist und vorher war er ja nicht da und das stimmt einfach nicht. Das ist etwas, was mich da auch wütend macht. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Menschen das gerne so sagen, um auch die Schuld wegzuschieben. Und die versuchen dadurch nicht irgendwie Juden und Jüdinnen zu schützen, sondern eigentlich sich besser dastehen zu lassen. Aber es hat auch vor dem 7. Oktober und auch bevor mehrere Muslime ins Land gekommen sind, Antisemitismus gegeben. Und ich denke, den wird es auch immer geben. Und jetzt so zu tun, als wäre das ein neues Phänomen, ist sehr unfair. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, auch zu sagen.
Hast du Vorstellungen, was man so als, vielleicht an unsere HörerInnen gerichtet, was jede und jeder gegen solche Externalisierungsversuche, was bedeutet das Problem auf andere Menschen abzuschieben, denn tun kann?
Ja, also allgemein hilft es immer, glaube ich, dafür muss man halt mutig sein und ich weiß, es ist schwierig, sich gegen so etwas auszusprechen. Also es ist ja so, einerseits appelliere ich immer dafür, dass wenn man Antisemitismus mitbekommt, dass man direkt etwas dagegen sagt, damit es direkt einen Gegenpol gibt. Und dass man das nicht einfach unkommentiert stehen lässt. Aber genauso ist es natürlich, wenn man solche Aussagen hört, wie dass Antisemitismus ein rein muslimisches Phänomen ist, dass man sich dagegen ausspricht und es schafft zu sagen, nein, das ist nicht richtig. Das wäre mir eigentlich sehr wichtig. Ich weiß aber auch, dass sowas, wenn man in großen Gruppen ist, Mut erfordert einfach.
Wie geht's jetzt für dich weiter im Projekt MeetaJu? Stehen wieder Besuche an in der nächsten Zeit oder bereitest du dich auf Chanukka vor?
Tatsächlich habe ich jetzt gerade weniger Begegnungen, einfach weil ich angefangen habe zu arbeiten vor ein paar Monaten. Und ja, ich bin Ärztin, ich kann mir leider nicht spontan frei nehmen. Und da die meisten Begegnungen tatsächlich vormittags sind, weil es oft einfach Schulklassen sind, habe ich selten die Gelegenheit, da noch dran teilzunehmen. Also in den letzten 4-5 Monaten, seit ich jetzt arbeite, ist es leider deutlich weniger geworden. Aber wenn immer was reinkommt, was ich machen kann, dann mache ich das auch gerne und das macht mir auch Spaß. Und ja, ich bereite mich auf jeden Fall auf Chanukka vor. Also wir haben jetzt schon dekoriert, wir haben schon ein paar Sachen eingekauft, weil wir machen jedes Jahr für unsere Freunde eine Chanukka-Party, also auch für unsere nicht-jüdischen Freunde. Und darauf freue ich mich schon sehr und da sind wir schon gut im Plan.
Sollte das nächste Jahr nach gregorianischem Kalender dir vielleicht wieder Gelegenheiten bieten, dass du Projekte machen kannst, was würde dich denn freuen oder auf was wärst du denn gespannt? Was hast du noch nicht gesehen und würdest gerne miterleben mit dem Projekt?
Ich weiß gar nicht, ob die Frage ist, was ich noch nicht gesehen habe, weil trotzdem zum Beispiel auch, obwohl ich oft in, sagen wir mal, 6. Klassen war oder so, trotzdem ist es jedes Mal was Neues tatsächlich. Und deswegen brauche ich in Anführungsstrichen gar nicht etwas explizit Neues, sondern in jeder Begegnung sind neue Menschen, neue Schülerinnen und Schüler oder neue Teilnehmer einfach dieser Begegnung. Und dadurch ist es irgendwie immer etwas Neues und dadurch kommen immer neue Fragen auf. Und das ist das, was den Reiz auch mit ausmacht für mich.
Habe ich etwas vergessen, was du noch unseren Hörenden auf den Weg geben möchtest, was dir wichtig ist?
Ja, also mir ist wichtig, das hatte ich eigentlich, glaube ich, schon gesagt, aber genau, mir ist wichtig, seid couragiert, setzt euch ein, wenn ihr irgendwie Ungerechtigkeiten gegen Juden oder gegen irgendwelche anderen Menschen einfach mitbekommt, setzt euch ein, steht auf, sagt was. Und ja, seid euch immer bewusst, dass wir alle Menschen sind. Und ja, wenn ihr jetzt Lust habt auf MeetaJu, dann meldet euch. Das kostet nichts und wir kommen zu jedem gerne dazu. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viele nette Teilnehmer und ich glaube, das sind immer schöne Begegnungen.
Damit sind wir schon am Ende der 4. und vorerst letzten Sendung von Kinderradio Dreieckländchen. Alle Sendungen zum Nachhören sowie zusätzliches Material findet ihr auf rdl.de/kinderradio. Und wir möchten das Projekt gerne weiterführen und sind auf der Suche nach Projektförderern. Wenn ihr also Ideen habt oder uns unterstützen wollt, meldet euch bei uns. Wenn ihr eine Frage habt oder überhaupt einen Kommentar an uns schicken wollt oder eine Idee oder eine Meinung, was immer, dann meldet euch jederzeit unter kinderradio@rdl.de.
Wir bedanken uns fürs Zuhören und würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es ein weiteres Kinderradio Dreieckchen geben wird. Das Kinderradio Dreieckchen wünscht fröhliche Feiertage, frohe Weihnachten und Chag Chanukka Sameach.
Am Mikrofon verabschieden sich Silvia
und Keks. Tschüss und auf Wiederhören.
Gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg im Rahmen des Förderprogramms Lokal vernetzen, demokratisch handeln. Für die Inhalte sind die AutorInnen verantwortlich.